Breitband Topic.
Also, wenn wir so viel Transparenz hätten, wie der Begriff in den letzten Tagen verwendet wurde, dann müsste unsere Welt jetzt durchsichtig sein. Wir könnten in den Bundestag reinschauen von allen Seiten. Wir sähen die Gedanken im Kopf von Bundespräsident Christian Wulff und auch im Kopf seiner Frau. Wir könnten alle gemeinsam die Mailbox von Kai Diekmann anhören. Wir würden wissen, von wem Angela Merkel nachts träumt. Und wir liefen nie mehr gegen Mauern des Schweigens, der Vertuschung oder irgendwelche Ausreden.
Ja, das wäre irgendwie vielleicht schön, aber auch nur vielleicht sollte die Transparenzwelt, die sich einst Julian Assange gewünscht hat von WikiLeaks, so weit nicht gehen. Der hat zumindest noch eine Grenze in Richtung des Privaten gesehen. Und die WikiLeaks-Idee, die liegt aber trotzdem eher so auf Eis gerade. Also die Idee, dass durch Leaking, also das Veröffentlichen von geheimen Informationen, dass dadurch auf Missstände und auf Ungerechtigkeiten hingewiesen wird.
Genau, WikiLeaks kann gerade nicht so viel Stand und steht aber natürlich immer für eben diesen Begriff die Transparenz. Und wie sieht es mit anderen Plattformen aus, die für Transparenz sorgen könnten? Thomas Reintjes über Leaking News.
Die Startseite von WikiLeaks dokumentiert den Stillstand. Das Einzige, was sich bewegt, sind drei Zähler. 399 Tage Finanzblockade, 396 Tage Assange in Haft, 593 Tage Manning im Gefängnis. Veröffentlichungen gibt es kaum noch. Im zweiten Halbjahr 2011 war es genau eine. Der Aufruf von Julian Assange vom Oktober hat anscheinend noch nicht viel bewirkt.
We have decided to throw all our efforts into fighting these corrupt financial institutions. Join us in our struggle. WikiLeaks needs you.
Ganz anders bei Cryptome. Die 1996 eingerichtete Seite ist die Mutter aller Leaking-Plattformen. Allein diese Woche wurden rund 20 Dokumente veröffentlicht. Die meisten sind allerdings keine Leaks. Sie wurden der Seite nicht von Whistleblowern zugespielt, sondern sind ohnehin im Netz verfügbar. Cryptome sammelt sie, versteht sich als Archiv für Meinungsfreiheit. Echte Leaks gibt's aber auch noch. Spektakulär im vergangenen Jahr etwa Bilder von Fukushima, aufgenommen von einer US-Drohne. Cryptome selbst spaltet sich auf in mehrere Unterprojekte. Eines sammelt Informationen über Kernkraftwerke, ein anderes Dokumente, die in China zensiert wurden. Solche spezialisierten Leaking-Portale waren vor genau einem Jahr groß im Kommen. Brussels Leaks, Balkan Leaks, Irish Leaks, Israeli Leaks und viele weitere politische Seiten starten. Dabei bleibt es aber meist auch, kurz nach dem Start verweisen die meisten Plattformen. Auf thematisch spezialisierten Leaking-Seiten ist nicht viel mehr los. Von GreenLeaks.org und dem konkurrierenden GreenLeaks.com hört man nicht viel mehr als Namensstreitigkeiten. GreenLeaks.org hat ganze 56 Follower bei Twitter. GreenLeaks.com bringt es auf 169 Facebook-Fans. Als es mit WikiLeaks schon bergab geht, will OpenLeaks wie ein Phönix aus der Asche steigen. Im Januar 2011 schreibt der ehemalige WikiLeaks-Sprecher Daniel Domscheit-Berg: OpenLeaks goes public. Dies ist nach wie vor der aktuellste News-Eintrag auf OpenLeaks.org. Jetzt macht Nazi-Leaks Schlagzeilen. Die Gruppe Anonymous veröffentlicht hier Namen, Adressen und Telefonnummern mutmaßlicher Neonazis und ihrer Sympathisanten. Die Informationen bei Nazi-Leaks stammen nicht von Informanten, sondern aus gezielten Hacks. Ist Leaking ohne Whistleblowing überhaupt Leaking? Vielleicht wird hier nur noch ein für Aufmerksamkeit sorgendes Buzzword ein letztes Mal eingesetzt, bevor sich niemand mehr daran erinnern kann, was Leaking eigentlich war. Damals im Jahr 2010.
Thomas Reintjes über Leaking-Portale und die neueste Geschichte, die Veröffentlichung von Nazi-Leaks.
Ja, und abgesehen mal zunächst von den konkreten Leaking-Aktionen und ihrer Bewertung, wollen wir über den Transparenzbegriff und vor allem seinen Inhalt heute sprechen. Und zwar mit Guido Strack vom Whistleblower-Netzwerk, mit Christian Humborg, dem Geschäftsführer von Transparency International Deutschland und mit dem Breitband-Kollegen Markus Heidmeier, ehemaliger Autor des inzwischen eingestellten Leaks-Blogs auf Zeit Online. Ja, wenn wir uns den Transparenzbegriff heute anschauen, dann hangeln wir uns doch mal die Zeitachse seit dem großen Hype um WikiLeaks entlang. Was meint eben Transparenz heute und wird sie, zunächst gefragt Guido Strack, noch immer bedeutsam unterstützt durch Whistleblower?
Ja, Whistleblower sorgen für mehr Transparenz, weil sie Informationen, die zunächst nur in einem internen Kreis vorhanden sind, an Stellen tragen, von denen sie hoffen, dass diese Missstände bekämpfen können. Und das ist ja schon mal gut, dass überhaupt die Chance zur Reaktion da ist.
Aber ich glaube, der Begriff Transparenz hat ja doch eine sehr erstaunliche Karriere hinter sich in den letzten 10, 20 Jahren. Auf der einen Seite ist es mittlerweile ein Buzzword geworden in allen möglichen Diskussionen, die den politischen Bereich berühren. Ich bin mir aber gar nicht so sicher, ob wir tatsächlich qualitativ gesehen mehr Transparenz haben oder ob es nicht so ist, dass dieser Begriff zu einem Modewort, zu einem Zeitgeistwort geworden ist, aber in Wahrheit die Geldflüsse auf europäischer Ebene beispielsweise, die Einflüsse von Lobbygruppen überhaupt nicht transparenter geworden sind. Sondern so eine Art Transparenz-Surrogat, habe ich manchmal das Gefühl. Es gibt so kleinere Aktivitäten, die simulieren dann Transparenz, aber die tatsächliche Transparenz gesellschaftlicher Art, die Verwebung von Medien und Politik, von Industrie und Politik, die werden gar nicht transparenter.
Also ich bin mir nicht sicher, ob man das so ganz schwarz-weiß sehen kann, ob das jetzt ein Buzzword ist und das ist alles nur Schein. Ich glaube schon, dass es viele Bereiche gibt, wo wir etwas mehr Transparenz haben, als das früher der Fall war. Ein Beispiel Parteienfinanzierung, wenn Sie da mal gucken, was da vor 20 Jahren in Deutschland veröffentlicht wurde, war das weniger als heute. Auf der anderen Seite haben Sie aber auch natürlich absolut recht, dass wir nach wie vor noch am Anfang stehen. Ich glaube, ganz wichtig ist es vor allen Dingen, dass wir im Bereich der Wirtschaft noch sehr wenig Transparenz haben. Wir fokussieren sehr stark auf die Politik mit dem Transparenzbegriff. Da ist noch großer Nachholbedarf, weil natürlich Transparenz auch immer zur Kontrolle der Mächtigen gehört. Und die Mächtigen sind halt oft nicht mehr nur in der Politik zu verorten, sondern vor allen Dingen sind auch große Wirtschaftsunternehmen und natürlich Banken.
Sie haben vorhin gesagt, Transparenz darf eben nicht zum Selbstzweck werden, wo wir schon in die Diskussion eingestiegen sind. Können Sie das nochmal erläutern? Was heißt es? Heißt es, Transparenz darf nicht einfach nur verwendet werden und dann hinterher fehlt der Anschluss? Was machen wir dann mit den offengelegten Daten, aus welcher Richtung auch immer sie kommen?
Also ich glaube, der Zweck ist ganz wichtig und vor allen Dingen ist auch wichtig, wer macht eigentlich was mit offengelegten Daten? Wenn wir beispielsweise an die USA denken, wo wir unglaublich viele Zahlen haben über Flüsse von Unternehmen und Banken an Politik, die Millionen und Milliarden, die dort in die Politikfinanzierung fließen, wo man ja schon den Eindruck haben kann, dass Politik hier auf Geld reagiert und trotzdem kümmert es offensichtlich doch eine nicht hinreichend große Anzahl von Bürgerinnen und Bürgern in den USA, dass hier Politik viel zu stark von Geldflüssen von Unternehmen und Banken abhängig ist. Das heißt, es braucht immer auch Akteure, Institutionen, die mit diesen Daten dann etwas tun und damit politisch argumentieren und das Verhalten, das möglicherweise dahinter steht, dann auch kritisieren. Das heißt, man braucht nicht nur irgendwo die Daten, sondern es muss auch Leute geben, die was damit machen.
Das sehe ich ganz genauso. Die Frage ist eben, was tun mit der Inflation an Informationen? Also welche Transparenz wollen wir eigentlich herstellen? Was verstehen wir eigentlich ganz konkret unter Transparenz? Was soll transparent werden? Und das ist eine Frage, scheint mir, die zumindest weiter diskutiert werden muss.
Die eigentlich spannende Frage ist ja, wollen wir, dass diese Informationen über Missstände, dass die bekannt werden, dass die an Stellen kommen, die dann auch reagieren.
Ja, aber wie kommen die denn dahin? Wer liefert die denn dann?
Ja, dann müssen wir aber eine Kultur schaffen, in der das akzeptiert ist, dass jemand die liefert, in der es akzeptiert ist und in der Institutionen auch da sind, die unabhängig sind und dann auch den Dingen auf den Grund gehen und die auch genügend Macht haben, Sanktionen umzusetzen, wo sie denn nötig sind.
Aber was könnte das für eine Institution sein? Die Frage geht quasi an alle. Also wir haben jetzt irgendwie mit WikiLeaks erlebt, dass es eine Organisation gewesen, die auch an viel Ego-Fights gescheitert ist. Wir sehen an diesem Nazi-Leaks, dass die eventuell auch nicht überzeugen, weil sie einfach irgendwas machen. Aber wie sollte so eine Organisation dann aussehen?
Also ich glaube, dass die Leaking-Debatte vor allen Dingen vom internationalen Perspektive nochmal gesehen wird, weil wir natürlich in Deutschland schon potenzielle Whistleblowerinnen und Whistleblower die Möglichkeit haben, mehr oder weniger sich auch an Medien zu wenden, zumindest vergleichsweise einfacher als in vielen repressiven Staaten weltweit. Und hier, glaube ich, spielen Leaking-Portale eine ganz wesentliche Rolle. Und was aber natürlich auch wichtig ist zu betonen, dass WikiLeaks de facto ja auch eine Antwort auf das Versagen der klassischen Medienhäuser war, weil sie eben nicht die technische Möglichkeit eines elektronischen Briefkastens angeboten haben, wo Menschen aus anderen Ländern in repressiven Staaten Informationen deponieren konnten. Das haben sie nicht angeboten.
Ich würde Ihnen auch in gewisser Hinsicht widersprechen, Herr Homburg, dass sich WikiLeaks an die Whistleblower, die potenziellen Whistleblower in autoritären Regimen gewandt hat. Ich glaube, es ging ja schon darum, gerade erstmal in den USA, teilweise auch in Europa, Regierungsgeheimnisse, die auf Machtmissbrauch schließen lassen, zu veröffentlichen. Und man hat sich erstmal nicht an die Akteure auf dem Tahrirplatz in Kairo gewandt.
Nein, also da möchte ich aber widersprechen. Wenn wir uns die ersten Leaks anschauen, die lange bevor dem Jahr der Leaks, die auf die USA zielten, veröffentlicht wurden, Kenia, Papua-Neuguinea und viele andere Beispiele, dann waren das natürlich Leaks, die sich aus repressiven Staaten heraus im Vorfeld der Kenia-Wahl, als dort dieser Report von Kroll veröffentlicht wurde, da hat, glaube ich, ich weiß nicht, wie viele deutsche Medien darüber berichtet haben. Ich glaube, die BBC hat noch berichtet. Aber die meisten haben halt WikiLeaks erst wahrgenommen, als es dann gegen die USA, den vermeintlich stärksten, mächtigsten Akteur weltweit ging.
Zumindest würde ich sagen, dass WikiLeaks eine Erwartung erzeugt hat im vorletzten Jahr, die gemessen an den großen Leaks, eben die den Irak betrafen und die Diplomatie-Depeschen betrafen, die davon ausging, dass es tatsächlich einen kulturellen Wandel im Journalismus geben wird, dass eben das Leaking zu einer festen kulturellen Praxis im Journalismus gehören wird. Und das ist ja auch leider nicht bewahrheitet, obwohl es eben sehr, sehr viele Angebote gibt mittlerweile. Also von der WAZ angefangen bis Al Jazeera gibt es ja unendlich viele elektronische Briefkästen mittlerweile, deren Tauglichkeit sei jetzt mal dahingestellt, aber es gibt zumindest die Versuche, des Journalismus, das zu adaptieren. Aber auch das scheint kaum Relevanz zu entwickeln. Das wundert mich.
Und es hat vor allem aber auch die Erwartung geschürt, nicht nur, dass es mehr Leaking-Portale gibt, sondern dass auch infolgedessen auf jeden Fall mehr Transparenz entsteht. Vielleicht können wir an dieser Stelle nochmal auf diesen großen Transparenzbegriff zurückkommen. Wenn es denn alles funktioniert hätte und wenn man nicht ganz so pessimistisch guckt, wie ich glaube, gerade Markus Heidmeier auf den Impact der Leaking-Portale, auf den Begriff der Transparenz schaut, was ist denn Transparenz in der Politik und der Gesellschaft? Wie weit könnten wir sie denn überhaupt auffangen, ertragen, aushalten und damit dann auch wirklich leben mit der totalen Transparenz auf allen Ebenen?
Es gibt ja schon unterschiedliche Transparenzkulturen. Wenn man sich anguckt, dass in Skandinavien Steuerbescheide veröffentlicht werden oder öffentlich einsehbar sind, was bei uns ein Riesenskandal wäre und die sehr gut geschützt sind eigentlich, dann sieht man ja, dass der Transparenzbegriff keineswegs einheitlich ist. Und ich denke, es bringt auch nichts, dass alles jedem quasi um die Ohren gehauen wird, sondern es muss halt auch Leute geben, die sich an Informationen rankommen können, wenn sie die brauchen. Ich denke, dass das ganz wichtig ist, dass es ein Recht gibt, bestimmte Informationen zu bekommen aus dem öffentlichen Bereich. Also diese Informationsfreiheitsgesetze, die es ja mittlerweile auch verstärkt gibt, dass da zum Beispiel nicht so viele Ausnahmen da sind, wie sie im Moment vorhanden sind, oder dass auf EU-Ebene im Moment von der Kommission versucht wird, das Informationsfreiheitsgesetz auf EU-Ebene einzuschränken und eben nicht zu erweitern. Und da wird eigentlich kaum drüber diskutiert. Das wird von der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen.
Aus meiner Sicht stellt sich auch nicht die Frage, ob wir auf allen Ebenen Transparenz fordern sollten, denn dann sind wir ganz schnell auch mit dieser Post-Privacy-Debatte vermischt. Ich würde das erstmal auf einen politisch-wirtschaftlichen Bereich fokussieren wollen und da bin ich gar nicht so pessimistisch, wie es vielleicht geschehen hat. Es gibt ja das berühmte Beispiel aus dem letzten Jahr, das Gutenplug-Wiki. Also wir haben Transparenzpraxen, die sich schon bereits vollziehen. Die Frage stellt sich für mich, wer sind die Akteure, die diese Transparenz einfordern, neben Lobbygruppen? Und wer kontrolliert diese Kontrolleure? Das ist ja eines der großen Probleme bei WikiLeaks gewesen. Nehmen wir mal an, es gäbe ein vergleichbares Portal, das erfolgreich operiert. Wie stellen wir sicher, dass die dortigen Akteure, naja, ein gewisses Maß an Transparenz selbst wiederum anbieten? Und das scheint mir einfach strukturell nicht so einfach lösbar zu sein. Ich will jetzt nicht für ein öffentlich-rechtliches Whistleblowing-Portal plädieren, aber man bräuchte in irgendeiner Form verwandte Strukturen mit so einer Art Aufsichtsrat. Das ist natürlich ganz schnell ein komplexer, fürchterlicher Apparat, aber... Also so eine Richtung müsste es vielleicht gehen oder zumindest Rechenschaftsberichte, irgendwas dergleichen. Und da scheint mir einfach noch viel Bedarf zu sein. Aber es ist auch fürchterlich kompliziert.
Ich glaube, hinter der Transparenzdebatte verbirgt sich eigentlich eine Debatte, wo heutzutage die Grenze zwischen öffentlich und privat verläuft. Weil wir eigentlich doch einen stillschweigenden Konsens haben, dass wir sagen, dass das, was öffentlich ist, dass zunächst mal den Grundsatz der Transparenz gilt. Da gibt es dann sicher viele Ausnahmen. Und dass das, was privat ist, auch privat bleiben sollte und geschützt sein sollte. Da gibt es vielleicht dann auch ein paar Ausnahmen. Aber das ist, glaube ich, der Grundsatz, wo alle zustimmen. Und die schwierige Debatte, die wir jetzt oft im Politischen haben, und das konnte man ja jetzt auch gerade in den letzten Wochen wieder genau verfolgen in der politischen Debatte, wo verläuft denn dann diese Grenze zwischen öffentlich und privat? Wann bin ich privat, wann bin ich öffentlich? Vor allem das Medium, das uns diese Transparenz ermöglicht, das Internet bietet natürlich gerade Instrumente an, die alle so konstruiert sind, dass sie gerade geeignet sind, diese Grenze zu verwischen. Und das macht dann die Debatte, glaube ich, so schwierig.
Ja, das macht es wahnsinnig kompliziert, denn diese Grenze wird immer unscharf bleiben müssen. Wir haben es auf der einen Seite natürlich mit einem kulturellen Wandel zu tun, mit einer Verschiebung sozialer Normen momentan aufgrund des Netzes, aufgrund nachwachsender Generationen, die eine ganz andere Praxis pflegen. Aber auch unabhängig von dieser Dynamik, die wir beobachten, ist es ja so, dass jeder Akteur, der ein Amt ausübt, ist auch immer Privatperson. Und diese Schnittstelle zwischen der Person als Würdenträger und der Person als Privatperson, diese Schnittstellen werden sich nie hundertprozentig messerscharf definieren lassen.
Gut, aber es gibt aber auch viele Möglichkeiten, das zu definieren. Wenn wir ins IFG reingucken, Informationsfreiheitsgesetz, da steht drin, dass bei datenschutzrechtlichen Belangen eine Abwägung stattfindet, während bei Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen keine Abwägung stattfindet. Das ist für mich ein sehr fragwürdiger Punkt, den man ändern kann. Man könnte hingehen, dass man sagt, wir führen ab einem bestimmten Stichtag in der Zukunft eine Regel ein, dass jeder, der Staatsknete in Anspruch nimmt, sich auch gefallen lassen muss, dass darüber öffentlich berichtet wird.
Aber nehmen wir diesen Fall Wulff, den wir momentan haben, diese hochgradig unappetitliche Geschichte, die da seit Wochen läuft. Er also behauptet, die Freundin eines alten Freundes habe ihm privat Geld geliehen. So, jetzt ist die Frage im Raum, ist das jetzt etwas, was seine Rolle als Amtsträger berührt oder ist das ein Privatvorgang? Ich finde das kaum definierbar.
Wir reden im Deutschlandradio Kultur bei Breitband über Leaking, Whistleblowing und den Transparenzbegriff und zwar mit Guido Strack vom Whistleblower-Netzwerk, mit Christian Humborg, dem Geschäftsführer von Transparency International und dem Journalisten Markus Heidmeier. Und wir kommen jetzt nochmal auf den Leak der Woche quasi, das Vorgehen von Anonymous und Nazi-Leaks, also veröffentlichte Spenderlisten der NPD beispielsweise. Wie ist denn so ein Vorgehen jetzt unter diesem großen Leaking-Begriff einzuschätzen? Also es ist natürlich am Ende eine gehackte Liste. Es ist nicht Whistleblowing im herkömmlichen Sinne. Aber was können wir damit anfangen unter der großen Überschrift Transparenz? Ist das was, was so sein soll und was nicht dann Richtung Denunziation zu schieben ist?
Ich finde, diese Debatte zeigt halt den Punkt, den auch Herr Heidmeier angesprochen hat. Wer ist eigentlich die Institution, die dann entscheidet und die Verantwortung übernimmt, wo die Grenze zwischen öffentlich und privat gezogen wird? Und da hat der Heidmeier ja den klassischen Medienhäusern mit Aufsichtsräten dann doch etwas mehr Kompetenz zugestanden als so anarchisch strukturierten Organisationen wie WikiLeaks. Und da hat er tendenziell wahrscheinlich auch recht. Gleichwohl müssen wir natürlich anerkennen, dass in der modernen Welt des Internets, wo fast alle veröffentlichen können und wenn sie die entsprechenden Server mieten, das auch noch ohne größere rechtliche Konsequenzen tun können, gerade da natürlich sich Standards verändern und auch diese Institution nicht mehr in der Art und Weise durchsetzen können, wie das früher war. Das wird wahrscheinlich dann zukünftig stärker über Branding, also über Namen, also inwieweit ist das eine verlässliche Institution, die einigermaßen vernünftig abwägt. Und de facto ist ja das, was in Redaktionen dann auch stattfindet, oft immer genau die Debatte darüber. Ist das noch öffentlich, privat? Dann gibt es eine Diskussion, dann gibt es vielleicht eine Minderheitenmeinung, am Ende wird eine Entscheidung gefällt. Mhm. Wenn man dann natürlich so ganz kleine Kreise haben, die auch ganz andere Transparenzbegriffe haben, dann gerät das alles ins Rutschen und vielleicht auch auf eine Bahn nach unten. Das ist dann im Einzelfall zu klären.
Genau, weil was tun wir denn, solange wir diese Institution nicht haben? Also dann gucken wir auf dieses Anonymous-Vorgehen, das könnte manche Leute abschrecken. Dann gucken wir auf die Bradley Manning-Geschichte und WikiLeaks. Das wiederum wird Leute abschrecken, weil die sehen, ah, okay, mir kann ganz schön was passieren. Was tun wir denn bis dahin? Also was ist der Stand der Dinge im Moment und vor allem welche Aussicht haben wir auf das Whistleblowing, seine Zukunft und diese Leaking-Strukturen, wenn im Moment es eher so aussieht, als würde es alles nicht zureichend funktionieren und als wäre auch diese Institution auch noch nicht gefunden?
Es gibt ja ganz verschiedene Fragen. Wie bewerte ich moralisch persönlich einen bestimmten Leak? Das ist eine Einschätzung. Und da hat jeder eine andere. Dann die nächste Frage ist, wem vertraue ich? Also welche Quelle sehe ich als nützlich für meine Informationen an, als sinnvoll an? Und wem gewähre ich vielleicht auch als Whistleblower meine Informationen? An wen leite ich die weiter? Und da kommt sicherlich diese Branding-Debatte rein. Mhm. Und da bräuchten wir auch, was der Herr Heidmeier gesagt hat, mehr Transparenz, dass wirklich auch klar ist, wie funktionieren diese Leaking-Plattformen? Vielleicht auch, wer steckt dahinter? Aber das ist sowas, wie es in der Kryptographie gibt, dass klar ist, wie eine Verschlüsselung funktioniert, aber sie trotzdem nicht geknackt werden kann. Sowas bräuchten wir halt für diese Leaking-Plattformen auch in vertrauenswerter Weise. Und dann erst, denke ich, kann man auch guten Gewissens Whistleblowern wieder empfehlen, sich an bestimmte Leaking-Plattformen zu wenden. Im Moment sehe ich die nicht.
Siehst du die in Zukunft, Markus?
Ich glaube, wir können jetzt auf der einen Seite natürlich ganz viele Forderungen formulieren, wie wir uns eine ideale Whistleblowing-Plattform vorstellen. Ich glaube aber, wir werden damit leben müssen, dass ein breites Spektrum von Medienhäusern bis zu NGOs zukünftig weiterhin Ansprechpartner sein werden für Whistleblower. Aber wir werden auch damit leben müssen, Stichwort Nazi-Leaks, dass wir im Netz eine hochgradig flüchtige Form der Gruppierung haben, wo ganz schnell Gruppen sich zusammenschließen und bestimmte Aktivitäten durchziehen. Das wird hocheffektiv sein und das können wir beklagen oder wir können es loben, aber es wird definitiv dauerhaft so sein.
Guido Strack, wir wissen, Whistleblower-Netzwerke haben mehr Zulauf bekommen. Was wünschen Sie sich für die Zukunft?
Ich wünsche mir, dass es in Deutschland endlich ein vernünftiges Whistleblower-Gesetz gibt und dass die Diskussion, die ja auch auf der gesetzgeberischen Ebene läuft, es gibt ja einen Bericht von der OECD und den G20, wo die auch ganz konkrete Empfehlungen machen, dass diesen konkreten Empfehlungen endlich Folge geleistet wird und Deutschland sich nicht nochmal vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte blamiert und sagen lassen muss, dass wir die Meinungsfreiheit nicht genügend schützen.
Was mich sehr interessieren würde, wäre, aber das wird auf, glaube ich, ewig eine Illusion bleiben, mehr Transparenz in der politischen Berichterstattung. Also wer hat wem eigentlich die Information gesteckt, dass es diesen Anruf gibt bei Kai Diekmann? Wer wird in 2 Wochen dafür gesorgt haben, dass dieses Mailbox-Dokument doch irgendwo auftaucht? Denn da gibt es ja zwischen Politik und Journalismus viele Graubereiche, wo dann eben informell unter Dreien gehandelt wird. Und ich glaube, da würden wir vieles entdecken, wenn das transparenter werden würde.
Also da darf ich jetzt doch nochmal aufhören, wenn wir in der Abschlussrunde sind, nochmal unterstreichen. Ich glaube, das ganze Thema Transparenz und Integrität der Medien ist, glaube ich, eine Debatte, die längst überfällig ist. Und die aktuelle Auseinandersetzung unterstreicht das nochmal massiv.
Ja, danke schön an diese Runde. Und zwar an Guido Strack vom Whistleblower-Netzwerk, an Christian Humborg, den Geschäftsführer von Transparency International Deutschland, und an den Journalist und Breitbandkollegen Markus Heidmeier.